drin kennen. Bitte chantet mit mir. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitri Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Asatya Vishadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Im Krishna-Bewusstsein gibt es diese sehr bedeutungsvollen Buchtitel wie zum Beispiel Die Wolkenbank aus Nektar, Madhurya Kadambini, oder Der Nektar der Hingabe, Bhakti Rasamrita Sindhu, oder Das Krishna-Buch, oder Der Gesang Gottes. Ganz klangvolle Titel. In der Wolkenbank des Nektars, Madhurya Kadambini, wird am Ende beschrieben, was spirituelle Verwirklichung für uns als Menschen bedeutet, was Erleuchtung bedeutet, oder was der Vorgang der Erleuchtung bedeutet. Vishwanatha Chakravarti Thakur beschreibt, dass ein Mensch, der den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu Ende geht, eine Transformation durchmacht. Eine Transformation des Egos. Zuerst fängt der Anfänger an, den Blick auf spirituelle Dinge zu richten und sich zu denken, ach, es wäre ganz gut, ein spirituelles Leben zu führen. Zu diesem Zeitpunkt ist materielles Bewusstsein noch unglaublich prominent in seinem Bewusstsein. Ihr merkt das sehr oft bei denjenigen, die einen spirituellen Weg anfangen. Die wirken meistens ein bisschen fanatisch vielleicht, ein bisschen verkrampft. Sie kämpfen in sich unglaublich, ihre Anhaftung an materielles Leben aufzugeben, geben aber schon vor, dass sie viel weiter sind, als sie in Wirklichkeit sind. So, wenn der Spiritualist dann aber mehr Fortschritte macht, kommt es zu einer Umwandlung des Egos. Das Ego denkt nicht mehr, ich bin ein Teil dieser Welt, sondern man versteht sich als ein Teil der spirituellen Welt, als ein Angsa, ein Teil Krishnas. Und man kommt sogar dazu zu verstehen, dass nicht Dinge dieser Welt zu mir gehören, also mein Passport, meine Kleidungsstücke, mein Geld, sondern dass Krishna zu mir gehört. Man sagt, mein Krishna ist mein Eigentum. Gott ist mein Eigentum. So diese allmähliche Umwandlung des Egos von ich bin ein Mensch dieser Welt zu dem Verständnis, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Krishnas, ist ein gradueller Vorgang. Es lässt sich vielleicht so mit dem Sonnenaufgang vergleichen. Schaut euch mal einen Sonnenaufgang in Berlin an. Das ist eine ziemlich verzögerte Angelegenheit, wie ich heute Morgen festgestellt habe. Das dauert manchmal, hat 2 Stunden gedauert, bevor die Dunkelheit weg war und das Licht gegenwärtig. Und es war ein langsames Zunehmen von Licht da und ein langsames Abnehmen von Dunkelheit. So ist es auch sehr oft auf dem spirituellen Weg, wenn man anfängt, ist eine eher langsame Abnahme des materiellen Bewusstseins da. Vishwanath Chakravarti Thakur beschreibt, dass am Anfang der Gottgeweihte noch ziemlich angehaftet ist an die alten materiellen Denkstrukturen und das materielle Ego. Aber dann, während er geduldig und sorgsam die spirituelle Praxis ausübt, nimmt das Licht der spirituellen Erkenntnis zu und die Dunkelheit des materiellen Bewusstseins ab. Daran könnt ihr auch ganz subjektiv euren spirituellen Fortschritt messen. Wie sehr seid ihr schon angehaftet an Krishna? Was bedeutet euch Gott? Vermisst ihr ihn, wenn ihr ihn nicht wahrnimmt in eurem Leben? Seid ihr traurig in seiner Abwesenheit? Was ist, wenn ihr Schwierigkeiten habt? Versucht ihr euch dann zu verteidigen und materielle Arrangierungen zu machen, um den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen? Oder sucht ihr gerade dann völlig Zuflucht bei Krishna, weil ihr ihn als euren einzigen Freund erkannt habt? Diese langsame Durchdringung des Bewusstseins mit Licht, mit dem Licht Krishnas, das ist, woran sich der spirituelle Fortschritt messen kann. Darin merkt man auch, ob Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gerade im Leben angesagt ist. Das heißt, ob man Fortschritte macht im spirituellen Leben und das Licht der Welt, oder ob man einfach mehr und mehr reingenommen und reingerissen wird ins materielle Leben und es immer dunkler und dunkler und noch dunkler wird. Dabei darf man sich nicht täuschen lassen. Auch Menschen, die auf dem spirituellen Weg wandeln, auch Menschen, die ein indisches Beinkleid anhaben und eine Gaudiya Vaishnav Kopfbezeichnung, ein Tilak, können sehen, dass es in ihrem Bewusstsein dunkler und dunkler wird. Das heißt, der Wunsch, mehr Zuflucht zu suchen oder mehr Unterstützung zu suchen vom materiellen, der materiellen Ebene, wird stärker. Es gab einmal einen Schüler, der hieß Govardhan, kurz, weil wir in Berlin sind, Govara genannt. Govara war mit jungen Jahren in einen Ashram gekommen, wie es in Indien oft üblich ist. Da gibt es die Kinderheiligen, Kinder, die also mit vielleicht 4 Jahren oder 5 Jahren in den Ashram kommen und dann demütige Diener ihres Gurus werden. Govara hatte den Dienst, jeden Tag für die Tempelinsassen Wasser aus der Quelle herbeizubringen. Und eines Tages, er wird ungefähr 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein, also die nachpubertäre Zeit, da kam in ihm der Wunsch auf, die Städte zu besuchen. Wenn Ashram-Bewohner in Vrindavan sagen, ich gehe nach Delhi, dann bedeutet das, dass sie die Mädels aufsuchen. Nicht jetzt Prediger, also die, wir in der Hare Krishna Bewegung gehen auch oft nach Delhi, das heißt also nicht, dass wir das tun, sondern dass wir da predigen, aber ich meine so die Ashram-Leute, die nur im Ashram bleiben und nicht nach draußen gehen und sich nicht um die Leute kümmern. Das bedeutet das. Also Govara wollte in die Städte gehen. Aber er wusste nicht, wo die Städte lagen, denn er befand sich Zeit seines Lebens in einem Ashram. Der Kampf in ihm wurde stärker und stärker. Sollte er weiterhin seinem Guru dienen oder sollte er die großen Städte aufsuchen? Irgendwann dachte er sich, ich gehe die Städte. Die müssen irgendwo am Ufer der Ganga liegen. Ich habe gehört, dass am Ufer der Ganga Kashi oder das heutige Benares liegen, Varanasi, so weiter. Ich gehe mal dahin. So, er ging des Morgens los, nahm seinen tontönenden Wasserkrug mit, in dem er immer Wasser schöpfte, und ging zur Quelle. Und statt jetzt Wasser zu schöpfen und das Wasser zurück in den Ashram zu bringen, stellte er den tönenden Krug ab und ging weiter zu den großen Städten. Als er so ungefähr 5 Schritte weit gekommen war, hörte er plötzlich einen Ruf. Hey, Govara! bleib stehen. Er guckte um, wer hat mich gerufen? War da vielleicht so ein Aschram-Freund, der sich hinter einem Baum versteckt hatte und der am Morgen zugeschaut hatte, wie er die Sachen gepackt hat für eine lange Reise? Niemand war zu sehen. Nur der Wasserkrug war da, die Quelle, und Gorvada mit dem Kampf in seinem Herzen. Soll ich gehen oder soll ich bleiben? Er riss sich los von diesen Gedanken, die er als müßig abtat. Wollte weitergehen, als er wieder diese Stimme hörte. Hey, Gorvada, wo willst du hingehen? Du und ich haben eine einzige Chance bekommen, in diesem Leben den Pfad des spirituellen Erkenntnis zu gehen. Gorvada schaute, wer hatte ihn da angesprochen. Die Stimme fuhr fort. Ich bin nur ein gewöhnlicher Wassertopf. Huch, der Wassertopf spricht zu mir, fragte Gorvada. Ja, Gorvada, ich bin nur ein gewöhnlicher Wassertopf. Aber sogar ich kann verstehen, dass es die größte Chance im Leben ist, Krishna zu dienen, die Vodis Krishnas zu dienen, Guru Maharaj zu dienen. Gorvada, geh nicht in die großen Städte. Er ging zum Wassertopf und gab ihm so einen Schlag, aber der klang ganz normal, der Wassertopf. Dann sagte er, oh, ist es nur mein aufgewühlter Geist, der zu mir spricht. Aber der Wassertopf sprach auf Neues. Nein, Gorvada, ich bin es, der zu dir spricht. Und du wirst bald sehen, wer ich bin. Gorvada nahm bei diesen mysteriösen Worten den Wassertopf, tat ihn in die Quelle hinein, füllte ihn mit Wasser und brachte ihn zum Ashram. Und dort traf er seinen spirituellen Meister, der zu ihm lächelte und sagte, Gorvada, hast du jemanden zu dir sprechen gehört? Ja, Guru Maharaj, ich habe den Wassertopf zu mir sprechen gehört. Das war nicht der Wassertopf, sagte der spirituelle Meister. Das war ich in deinem Herzen. Ich musste dich zurückholen. Ich musste dich nochmal erreichen. Was sind deine Zweifel? Und dann sprachen sie über die Zweifel, die Gorvada hatte. Und Gorvada ging wieder zurück in den Dienst. Meine lieben Devotees, meine lieben Freunde und vor allen Dingen all ihr lieben Skeptiker, die irgendwann mal auf dieses Minidisc-Gerät aufgezeichnete Vorlesung hören werden. Ich habe das oft erlebt. Meine Gottbrüder haben das oft erlebt. Wenn man einmal sein Herz zu einer großen Seele gibt, einen spirituellen Meister, kommt man nicht mehr von ihm los. Der spirituelle Meister wird zu einem sprechen, durch das Herz hindurch, und wird einen ermahnen, wird einen führen, wird einen sanft korrigieren, wenn man nicht hören will, wird er vielleicht sogar eher ein bisschen sehr deutlich einen korrigieren. Der Pfad des spirituellen Lebens fängt an mit etwas, was ganz viele Menschen noch nicht nachvollzogen haben. Eine ernsthafte Bindung an diesen Weg. Solange wir uns nicht im Herzen binden, werden wir weiterhin von Täuschung und von Illusion irregeführt werden. Diese Bindung im Herzen, entweder an einen spirituellen Lehrer, an einen spirituellen Pfad, an Krishna. Man sagt im Englischen dazu Commitment. Ich weiß nicht genau, wie man das gut ins Deutsche übersetzt. Commitment ist eine feste innere Bindung, würde ich sagen. Ohne das werden wir weiterhin dem wechselhaften Launen unseres Gemütes und unseres Geistes ausgeliefert sein. Seht mal, der materielle Geist, ich meine jetzt der Mind des Lebewesens, steht sehr oft unserer spirituellen Entwicklung entgegen. Der materielle Geist ist es nämlich gewohnt, seit unvordenklichen Zeiten sich auf irgendwas Materielles zu fixieren und entweder Anhaftung daran zu entwickeln oder starke Ablehnung. Shukadev Goswami spricht im Srimad Bhagavatam zu seinem Schüler Parikshit Maharaj über den Begriff der Zeit. Und zwar fängt er mit der kleinsten Zeiteinheit ein. Das ist die Zeit, die die Sonne braucht, um über ein Atom zu gehen. Das ist kürzer als so. Das ist nicht mal ein Augenblick. Sukadev Goswami spricht von dieser kürzesten Zeiteinheit. Und er spricht dann von der längsten Zeiteinheit, dem Leben Brahmas, des Weltenschöpfers, was sich für ein Tag von Brahma ist in unserer Zeitreich nun einige Billionen von Jahren. Ne? Shukadev Goswami sagt zu Parikshit Maharaj, alles, was stattfindet innerhalb der kleinsten Zeit und der längsten Zeit, ist nichts anderes als vergänglich. Doch der Geist kann sich so unglaublich festklammern an diese vergänglichen Dinge, dass es fast peinlich ist, dass man gar keine Chance hat, sich mit irgendetwas anderem zu beschäftigen, als eben, ich muss einen Schnürsenkel kaufen für heute noch. Oder was hat dieser eine Mensch mir nur angetan in meinem Leben? Wir sind meistens mit diesem Geist, foolish mind, dem dummen Geist, in der Vergangenheit, wo wir lamentieren über das, was wir nicht mehr verändern können, und wir sind mit angsterfüllten Plänen in der Zukunft. Wie kriege ich das nur hingebogen? Wie kriege ich das nur geregelt? Der Geist ist ständig an Rauch angehaftet, an diese materiellen Illusionen. Und die Heiligen Schriften sagen, es gibt nur einen Weg, mit dem Geist umzugehen. Man muss ihn neglecten, ignorieren. Was? Man muss den Geist eigentlich ignorieren. Sei jetzt mal ruhig. Lass mich jetzt mal. Diese Distanz, die der spirituelle Mensch zu dem Geist schafft, der ihn ständig mit der materiellen Energie, mit dem Rauch verbindet, ist absolut wichtig. Ein großer Heiliger, Bhaktivinoda Thakur, sagt, der erste Schritt im spirituellen Leben ist dass diese Grundstimmung. Ach, wie unglückselig ich bin. Ich bin in diesen unüberwindlichen Ozean des materiellen Daseins hereingefallen. Es ist so, als wäre ich hier reingeworfen worden. Und die gewaltigen Wellen meiner wilden Wünsche werfen mich hin und her. Manchmal fühle ich mich angehaftet an irgendwelche unbedeutsamen materiellen Dinge. Manchmal verspüre ich Lust, dann wieder Zorn und so weiter. Ach, ich bin hilflos. Ich sehe keine Hoffnung für mich. Was kann ich nur tun, um Befreiung zu erlangen? Die einzige Lösung, die ich auf mein Dilemma sehe, ist einfach nur zu weinen. Alas, alas, ich bin so vom Unglück besessen. Nun zu dieser Zeit, wo man wirklich versteht, mein materielles Leben war eine große Illusion. Mein materielles Dasein war ein Nachjagen von Zielen, die ich manchmal erreicht habe, aber die mich dann nicht zufriedengestellt haben. An diesem Punkt beginnt echtes spirituelles Leben, weil man eine Distanz schafft zu Maya, zu Illusion. Seht mal, wir sind eine ewige spirituelle Seele und völlig abhängig von der spirituellen Atmosphäre, die um uns herum entsteht. Es ist so wie ein Funke. Der kleine Funke ist ein Teil des Feuers. Solange er im Verband des Feuers ist, ist es für ihn sehr gut. Er hat eine unglaubliche Unterstützung. Wenn er aber aus dem Verband des Feuers heraus auf die Erde fällt, mangelt es ihm an dieser Unterstützung und er hat nicht mehr diese Kraft. Er kämpft eigentlich nur noch aufs Überleben. Ich weiß, dass das ein bisschen dunkel sich anhört, was ich bisher gesagt habe, aber das Licht kommt gleich. Ich möchte das jetzt, was ich eben ausgedrückt habe, auf philosophische Art und Weise, auf erzählerische Art und Weise nochmal sagen. Ich bin jetzt oft in New York und habe Freunde im Metropolitan Museum of Art und war neulich, bevor ich nach Deutschland zurückkam, in der Abteilung, wo die Werke des Künstlers Rodin gezeigt werden. Kennt jemand Rodin? Ich glaube, ich sage das nicht richtig, ne? Rodin. Ja, ja. Ein großer Bildhauer. Rodin ist neue Wege in der Kunst gegangen und hat einen deutschen Dichter namens Rainer Maria Rilke aus einer großen Schöpfungskrise befreit. Rodin hat also nicht nur Kunstwerke aus dem schwarzen Marmor oder dem schwarzen Stein befreit, sondern auch Menschen von ihren inneren Gefängnissen. Einmal kam Rilke, der irgendwie keinen Drang mehr hatte zu schreiben. Ihm kamen die Gedichte nicht mehr, ihm kamen die Gedanken nicht mehr. Er war einfach nur depressiert, wie viele, die in Berlin leben, zur Winterszeit. Und er beschloss, das Schreiben aufzugeben und Sekretär von Rodin zu werden. Eines Tages betrachtete ihn der Bildhauer und sagte, irgendwas stimmt mit dir nicht. Was ist los? Warum bist du so verzweifelt? Und Rilke sagte, ich war ein Dichter und bin keiner mehr. Ja, sagte Rodin. Du, jede Kunst, ob Bildhauen oder Gedichte schreiben, oder er hätte vielleicht auch sagen können, spirituelles Leben zu führen, bedeutet nichts anderes als das, was in einer Sache drin ist, zu befreien. Ich zum Beispiel befreie Menschen aus dem Gestein. Ich sehe sie schon und schlag all das weg, was nicht Mensch ist, und dann manifestiert sich der Mensch. Damit du schreiben kannst, solltest du mal in den Zoo gehen und dort lernen, ein Tier einmal richtig zu sehen. So, dann ging der Rilke habe ich mich hier aufgeschrieben, zu dem Jardin des Plantes, also ich habe jetzt Gorahari nicht als Unterstützung. Du kannst doch, glaube ich, Französisch sprechen.
Jardin des Plantes.
Jardin des Plantes, yes.
Der Garten der Blumen.
Dem Garten der Blumen, da ging er hin. Und schaute sich ein Panther an und schaute so lange, bis er den Panther richtig sah. Und dann schrieb er ein Gedicht, was ich selber als sehr spirituell betrachten kann. Ich kann da etwas drin sehen. Ich will mal sehen, ob ihr es sehen könnt. Ein Gedicht, in dem sehr klar wird, was unsere eigene Situation ist in dieser Welt. Er schreibt über den gefangenen Panther und benutzt das als eine Analogie für die gefangene Seele in dieser Welt. Diese Seele, die so sehr mit der Materie verbunden ist, die so sehr verwirrt ist von den materiellen Eindrücken des Lebens und die so wenig an dem Licht Krishnas fehlt. Hier ist das Gedicht, das, was er schrieb, als er es lernte, den Panther richtig zu sehen. Seid ihr bereit? Aber bitte nicht so unkonzentriert sein, wie man das manchmal ist, wenn man Gedichte hört, sondern versucht es mal richtig zu hören, das Gedicht. Der Panther, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Also bisher haben wir gehört von dem Panther, der im Käfig tänzelt, der hinter den Gitterstäben ist, gefangen, betäubt. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Hier beschreibt der Dichter, wie manchmal in dem Gefangenensein, was wir haben, eine Inspiration unser Herz erreicht, eine Inspiration, die uns mit Hoffnung erfüllt, die uns mit einem inneren Aufbruchsstimmung erfüllt, aber die hier in diesem Fall leider dann auch wieder erlischt und aufhört zu sein. Im spirituellen Leben erlebt man das sehr oft. Man macht sich auf seine spirituelle Reise, voll mit Inspiration und Hoffnungen. Es geht auch ganz gut oder scheint ganz gut zu sein, die innere Entwicklung. Aber dann kommen die Hindernisse, die im eigenen Herzen angelegt sind, die großen Anhaftungen, die Dinge, die man noch nicht erledigt hat in dieser Welt. Und dann fühlt man sich irgendwann nicht mehr so frei, sondern ein bisschen gefangen. Wisst ihr, dass Gefangene nur ein Drittel ihrer Lebenserwartung haben? Also wenn ein Mensch 90 Jahre normalerweise alt wird, wenn er gefangen ist, wird er nur 30 Jahre alt. Ein Drittel hat er zu leben. So ein Mensch, der im spirituellen Leben nicht aufhört mit diesem kompromissvollen Leben, wo er ein Halbgefangener ist, sondern der nicht wirklich sagt, ja, lass, ich muss jetzt mal in die Freiheit, wird nur ein Drittel seiner spirituellen Lebenserwartung haben. Er wird nicht richtig zurechtkommen. Nun, das, was uns beleben kann im spirituellen Leben, ist eine sehr machtvolle spirituelle Energie von Krishna. Diese Energie heißt Kripa Shakti. Kripa heißt so viel wie Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeitskraft von Krishna, das ist die große Hoffnung für einen, sagen wir mal, für einen Devotee, für einen Menschen, der den spirituellen Weg gehen will. Diese machtvolle Shakti Krishnas, diese Kripa Shakti, kann in ihm unglaubliche Dinge in Bewegung setzen, die ihm helfen können, die Freiheit zu erlangen. Sehr oft ist es so, dass spiritueller Fortschritt dann geschieht, wenn man tatsächlich erkannt hat, dass man so nicht mehr weiterleben kann, dass es zu einer inneren Spannung führt und dass man spürt, aus dieser Spannung, diesem kompromisserfüllten Leben, wo ich nicht wirklich glücklich bin und wo ich nicht verbunden bin mit Krishna, da hilft mir jetzt wirklich nur noch eine Flucht nach vorne. Sehr oft kommen diese Krisen, wenn ich so diese nennen darf, sind die einzige Möglichkeit für einen Menschen, weiter voranzukommen und sich in Gang zu setzen im Leben. Wirklich wahr. Diese Kripa Shakti, diese Mercy Shakti des Herrn residiert oder wohnt in ganz bestimmten Quellen, die der spirituelle Mensch anzapft auf seiner Reise. Zum Beispiel in der transzendentalen Altargestalt, in dem Deity. Oder die Kripa Shakti ist zu finden in den Herzen von geweihten Krishna, die sich unserer Situation annehmen, die vielleicht sogar durch die gleiche Situation hindurchgegangen sind, wie wir auch. Die Kripa Shakti des Herrn ruht auch in dem heiligen Namen. Wenn man den heiligen Namen immer wieder chantet, verliert man sich und seine Probleme zunächst einmal, um sich aufs Neue neu zu finden in seiner eigentlichen Identität. Überall in unserer Bewegung bieten wir jetzt Japa-Retreats an, also wo man kommen kann für 6 Tage und einfach eine Erfahrung machen kann mit dem konzentrierten Chanten. An manchen Tagen halten wir das Schweigegelübde ein und chanten weit über 64 Runden mit Geschmack. Und dann dabei kommt es sehr oft vor, dass wir spüren, wie sich Knoten in unserem Herzen lösen, wie wir Einsichten bekommen über Krishna und über uns und wie wir vor allen Dingen die Kraft bekommen, auf unserem spirituellen Weg fortzuschreiten. Ich würde euch inspirieren, mal zu schauen, wo es diese Japa-Retreats gibt und dann an denen teilzunehmen. Es ist wirklich ein Durchbruchserlebnis für viele. Besonders auch für Menschen, die schon einige Zeit auf dem spirituellen Weg sind, aber auch für ganz Neue. Hare Krishna. Ich habe in Afrika eine Erfahrung gemacht in dieser Beziehung, die ich gerne mit euch teilen möchte. Als ich in Afrika war, hatte ich den Wunsch gehabt, einmal einen wilden Löwen auf freier Bahn zu sehen. Und habe die Devotees gebeten, ob sie das für mich arrangieren können. Und bin dann mit einem meiner guten Swami-Freunde in einen weißen Mercedes-Benz in ein Wildgehege hineingefahren. Ich weiß noch, dass ich lächelte, als die beiden Stahltore hinter mir zuging. Klack. Dann war man in so einer Schleuse und dann fuhr man weiter und dann ging die, also hinter einem das Tor zu und dann ging das zweite Tor auf und dann fuhr man schnell weiter und klack war es zu und dann war man in der Safari. Und das war so ein, ich glaube, 3-4 Quadratkilometer großer Bereich. Und wir fuhren so ein bisschen und plötzlich sahen wir die Löwen. Der eine machte gerade einen Löwenhaufen auf die Straße. Wir fuhren dann hin und warteten. Schließlich ist er der König der Tiere. Und fuhren weiter und drehten einige Runden und sahen die Löwen in verschiedenen Lebenssituationen. Manche auf den Bäumen, viele mit ihren Frauen und den Familienangehörigen und so weiter. Und dann brach ich die Regel. Man muss nämlich, wenn man in einem Löwengehege ist, auf alle Fälle das Fenster runter zuhalten. So wie man das Fenster aufmacht und sei es nur um einen kleinen Spalt. Nehmen wir die Löwen, die das armselige Schwitzen des Menschen war. Riechen das und dann sehen sie nicht mehr die Fahrzeuge als abstoßende Blech- und Diesel-Kombination, sondern sehen Speise da drin. Also die Konserve ist aufgedreht. Weil die Löwen so entsetzlich faul waren und so gut gespeist, ging ich also so und machte das Fenster auf und brach also die Regel, indem ich ein bisschen mit den Kartels klingelte. Kling, 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 kling. Und dann schaute ich, was passieren würde. Alle Löwen schauten, weil sie haben noch nie diesen Klang eines richtigen Hare Krishna Mönches wahrgenommen. Und dann schauten sie wieder weg. Und dann wurde ich aufs Neue, also ich weiß nicht, irgendwas ist in mir, was immer die Regel brechen will. Ich habe wieder gemacht. Und diesmal waren 2 Löwen plötzlich sehr interessiert an mir. Sie schossen wie Pfeile, die von einer Sehne losgelassen wurden, auf den Wagen zu. Haben, wie soll ich mich ausdrücken, mir erstmal so in die Augen geschaut, dass ich wegschauen musste, weil da kam so viel geballte Energie so durch. Da. Und dann haben sie nur kurz mal gebrüllt und angefangen am Wagen zu schaukeln. So, um den Wagen so auf die Seite zu legen und dann mit der Patze oder Tatze durch die Fenster sich den Menschen zu angeln. Das haben die schon öfters mal gemacht, habe ich später erfahren. Ich habe einfach ganz schnell die Nishingadev-Gebete, die Gebete zu dem Adi Singer gesagt. Und dann war ein kurzer Augenblick, wo die sich ihre Taktik überlegten, und dann sind wir voll durchgestartet und sind raus aus diesem Löwengehege. Worum es mir in dieser kleinen Erlebnisgeschichte geht, ist, euch mitzuteilen, wie diese faulen, trägen, lahmen Enten in 0, nichts, im Bruchteil einer Sekunde verbunden wurden mit etwas, was in ihm drin steckte. Diese Löwenenergie, diese Wildheit des Königs der Tiere, was dann erweckt wurde, und dann waren sie wirklich ganz andere Geschöpfe. Das waren nicht mehr friedliche Tiere, die waren jetzt einfach wild. Ich habe später mal mit Zulus mich unterhalten und gefragt, was macht ihr denn, wenn ein Löwe angreift? Dann sagten sie, Speere schmeißen und rennen, das ist das Einzige. Nicht da bleiben, nicht kämpfen, die sind so wild, das hat gar keinen Sinn. Die sind, auch wenn sie getroffen sind, noch so powerful, hat keinen Sinn. Ich wollte das gerne als Analogie benutzen. Wir alle sind schlafende Löwen, wenn ihr so wollt. Durch unser Denken eingesperrt, wie der Rilke, durch unsere zahlreichen Lebensängste, die sich alle aus der einen Lebenslüge ergeben haben, dass wir uns für diesen physischen Körper halten und mit den Regungen unseres Geistes identifizieren, sind wir völlig lahmgelegt. Wenn aber wir etwas Aufrichtiges tun in unserem spirituellen Leben, um diese, ich will mal sagen, Kripa Shakti zu kontaktieren, diese Mercy-Kraft Krishnas, dann kann es möglich sein, dass wir aufs Neue zum Leben erweckt werden. Wie der Löwe, durch den plötzlich etwas hindurchging. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille, ein Ruf nach Freiheit und hört nie auf zu sein. Hare Krishna. So habe ich jetzt meine. Kann ich auch ein bisschen dichten. diese Kontakt mit der Kripa Shakti ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ihr werdet immer, oder als bedingte Seelen haben wir ja zwei Seiten in uns, eine spirituelle Seite und eine materielle Seite. Und je nachdem, in was für einer Atmosphäre wir verkehren, in was für einer, sagen wir mal, ja, Environment, wie sagt man, Umgebung, wir uns aufhalten, wird entweder die materielle Seite in uns genährt oder die spirituelle Seite. Wenn ihr es lernt, in bewusst spirituelle Atmosphären in eurem Leben zu schaffen, ich meine jetzt sehr bewusst, dann werdet ihr sehen, wie ihr innerhalb diesen spirituellen Atmosphären, in denen ihr seid, plötzlich einen Impuls bekommt, der durch euch hindurchgeht und euch anfängt zu beleben. Ich sehe zum Beispiel unser Varahamurti Prabhu. Ich weiß, Varahamurti ist ein Mensch, der sehr gerne tanzt und sehr gerne chantet. Und ich weiß, was passiert, wenn Varahamurti zum Beispiel in so einem schönen Kirtan wie in Singhachalam ist und tanzt. Dann geht etwas in ihn hinein und fängt an, etwas zu beleben, was vielleicht bis dahin zeitweilig geschlafen hat. Mir geht es so, wenn ich zu einem heiligen Ort gehe, wie zum Beispiel nach Vrindavan, das werde ich euch nachher gerne zeigen, und am Ufer der Yamuna die heiligen Namen chante und lange mich fixiere, dass plötzlich hier die Kripa Shakti, die Mercy Kraft Krishnas in mich hineinkommt und in mir schöne Erkenntnisse, zu denen ich normalerweise nicht fähig wäre, hervorruft. Oder es geht mir persönlich so, dass ich Literatur habe, die ich sehr gerne lese. Ich bin in den letzten Jahren so ein Bhagavatam-Fan geworden. Ich lese unglaublich gerne das Srimad Bhagavatam und versuche zu verstehen, wie Krishna im Bhagavatam gegenwärtig ist, und gehe so da rein, und plötzlich merke ich, wie aus den Seiten des Buches diese Kripa Shakti in mein Herz hineingeht. Ich möchte euch alle inspirieren, euch, sagen wir mal, zu überlegen, da wir alle Individuen sind, wo ihr persönlich für euren spirituellen Weg mit dieser Kripa Shakti in Kontakt kommen kann. Das ist die größte, sagen wir mal, ja, das Wunderbarste, was es in diesem Erdenleben gibt. Viele Leute reden heute über Energie, Atomenergie, sexuelle Energie, was ist noch im Gespräch heutzutage? Geld ist Energie, reden viele Leute von, oder? Wie bitte? Das auch, reden auch viele. Oder sie reden einfach von Energietrinkgetränken, Red Bull. Ne? Ist das vegetarisch?
Ja.
Oh. Ja. Und reden so über Energie. Mensch, du musst mal was für deinen Energiehaushalt tun. Ne? Das ist ein großes Thema heutzutage. Aber leider wird er auf den Plakaten und in den Werbezeitungen der Menschheit nicht von dieser Kripa Shakti gesprochen, dieser Mercy-Energie. Und deswegen sind viele Leute noch nicht vertraut mit dem Thema. Auch viele Devotees gehen in ihrem Leben leider an dieser Energie vorbei und bleiben dann gefangen hinter den Gitterstäben ihres Geistes und so weiter. Das ist sehr, sehr traurig, das manchmal zu sehen. Auch im eigenen Leben sieht man das manchmal. So, diese Kripa Shakti, die wartet. Eine ganz tolle Sache habe ich entdeckt in dem Werk Harinam Chintamani. Habt ihr von diesem Buch mal gehört? Harinam Chintamani ist ein sehr schönes Buch. Gibt es jetzt auch in englischer Sprache, soweit ich weiß. Und da wird gesagt, wenn das Herz trocken ist, was uns meistens gehen kann auf dem spirituellen Weg, dann können uns die Lieder von den großen Mahatmas, das heißt den großen Seelen, wieder beleben. Das geht in unser Herz hinein, wie die singen, was die zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel Bajahure Mana Sinandanandana Abaya Charanaravindare. Oh mein lieber Geist, bei dir meint, foolish meint, dann wird er aber, man will ihn nicht aufregen in diesem Lied und sagt einfach, mein lieber Geist, richte dich doch einfach auf die Lotusfüße Krishnas. Mein lieber Geist, wenn du dich einfach auf die Lotusfüße Krishnas ausrichten kannst, verlierst du die Furcht. Ich will mal Furcht jetzt in modernes Wort übersetzen, die Unsicherheit im Herzen. Ne? Und dann so, mein lieber Geist, wir sind zusammen durch so viele Situationen gegangen, durch so viele Lebensformen. Manchmal sagt man, wir sind zusammen durch 8.400.000 Dörfer gewandelt, also Lebensformen, und haben in keinem dieser Lebensformen Zufriedenheit bekommen. Wir haben gebettelt an den Türen, wie Bettler an Türen betteln, an den Türen unserer Sinne. aber wir sind nicht glücklich geworden. Mein lieber Geist, jetzt richte dich einfach auf die Lotusfüße Krishna. So solche Lieder können uns ermutigen und unserem Herzen Kraft geben. Ich möchte euch mit diese Vorlesung ist nur ein, wie soll man sagen, der Versuch, ein demütiger Versuch, euch zu inspirieren und euch zum Nachdenken anzuregen. Ich möchte euch inspirieren, selber etwas zu tun, um durch diese Mercy Shakti, diese Kripa Shakti im Herzen belebt zu sein. Ich möchte euch jetzt nochmal eine Zusammenfassung von meiner Vorlesung geben, sodass es nicht alles dass man alles vergisst und keine klare Linie hat. Es ging mir darum zu sagen, dass die Seele gefangen ist. Ich wollte die Analogie des Panthers geben aus der deutschen Dichtung und wollte dann darüber sprechen, wie diese gefangene und vielleicht auch betäubte Seele durch eine Zufuhr von spiritueller Kraft ermächtigt und ermutigt werden kann und so zum Leben erweckt wird. Und ich hatte versucht darzustellen, dass diese spirituelle Kraft, die uns zum Leben erwecken kann, diese Kripa Shakti, in dem heiligen Namen ruht, in den Schriften, in der Gemeinschaft mit Devotis, die uns ermutigen können auf unserem spirituellen Weg. So weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt von dem Berliner Tempel. Also ich muss wirklich sagen, es ist nicht so einfach, so einen heiligen Raum zu schaffen. Das ist nicht. Ich weiß, dass Paramatma Prabhu sich unglaublich Mühe gegeben hat und das sieht ja wirklich sehr schön aus. Ich weiß aber auch, dass Krishna durch ihn hindurchgewirkt hat, weil es ist nicht nur etwas Menschengemachtes, so ein Altar. Das ist immer eine Offenbarung von Krishna. Sehr schön hier. Wir haben wirklich etwas großes Glück hier. Kommt bitte auch unter des Tages manchmal, wenn im Tempel ein bisschen Ruhe ist. Dann könnt ihr euch hier hinsetzen und beten. Vielleicht singen. Ein bisschen Runden chanten. Die noch nicht so das entdeckt haben in ihrem Leben, diese Japa-Meditation, Hare Krishna, Hare Krishna, diese Meditation, die können das lernen und hier sehr schön meditieren und in eine spirituelle Atmosphäre reinkommen. Ich bin auch sehr froh, dass wir einige indische Gäste haben, die ihre Freunde mitgebracht haben. Das ist euer Tempel. Bitte kommt öfters und sagt, bringt noch mehr. Und auch unsere ganzen Devotees aus Kreuzberg und Kreuzberg ist das hier, Kreuz-Prenzlau. Das ist alles so Bergchen in Berlin. Ja, sehr nice. In Berlin ist eine sehr, sehr offene Sache. Wir hatten gestern einen Vortrag gehabt in irgendeinem politischen Haus und Haus der Demokratie sogar. Und da war ein Berliner Städteplaner da, der in der Berliner Stadtverwaltung arbeitet. Und der sagte, das müsste doch möglich sein, einen schönen vedischen Tempel hier in Berlin zu manifestieren. Ich glaube, dass die Berliner Kasse ein bisschen plündern müssten. Und sehr offen mit anderen Worten, sehr offen, eine sehr schöne Atmosphäre. Ach, das ist ja wirklich wunderschön. Bitte sag Paramatma Bescheid, das ist wirklich unglaublich schön. Gut, habt ihr irgendwelche kurzen Fragen? Ja.
Maharaj, das ist vielleicht nicht so eng mit deiner Vorlesung verbunden, aber schon, weil manchmal wir möchten Krishna sehen, spüren, mit ihm sein, aber wir sehen ihn nicht herum. Und das ist gesagt, ich kann es nicht verstehen, weil es ist gesagt, dass die Seele ist als Teilchen, Teilchen von Gott, ist sehr anziehend und eigentlich wir sind zu Krishna angezogen. Und ich wollte fragen, warum? Weil die Krishna ist in jedem Herzen, in jedem Atom. Warum sind wir nicht angezogen zu Krishna in so verschiedenen Manifestationen?
Mhm. Also
nur manchmal, wenn er sich entdeckt.
Wenn er sich entdeckt, ja. Ja, schön gesagt. Aha. Warum sind wir nicht angezogen zu Krishna? Obwohl wir doch ein Teil von ihm sind, obwohl Krishna überall ist. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat diese Frage sehr, finde ich, sehr klar, also sehr, wie soll man das ausdrücken? Ja, sehr auf den Punkt gebracht, die Beantwortung dieser Frage. Er hat gesagt, hat ein Beispiel gesagt. Normalerweise ist jeder und alles angezogen zu Krishna. Es verhält sich so wie Eisenspäne, die eine ganz natürliche Anziehung zu einem Magneten verspürt. Wenn die Eisenspäne jedoch oder das Eisen von Rost bedeckt ist. Rost, verstehst du? Ist das rot? Dann hört diese Anziehung auf. So ist es auch mit uns. Wenn wir mit materiellen Wünschen bedeckt werden und mit materiellen Ängsten auch bedeckt werden, dann fühlen wir uns nicht angezogen zu Krishna. Dann fühlen wir uns zu allem anderen angezogen. Also dann können wir gar nicht mal an einem Buchladen vorbeigehen, ohne wieder angezogen zu sein zu einem neuen Buchtitel oder einen Schallplattenladen. Dann sehen wir schon einen Huch, dann müssen wir uns schon festketten, um nicht uns gleich alle neuen CDs zu kaufen und anzuhören. Oder wenn wir irgendwas anderes sehen, fühlen wir uns angezogen. Das kommt, wenn diese materiellen, wenn dieser Rost uns bedeckt. Dann reagieren wir nicht mehr auf Krishnas Anziehungskraft. Und dann muss man mal entrosten. Dann muss man ein bisschen Schmirgelpapier holen. Um diesen Rost, das heißt diese materielle, diese Maya vom Bewusstsein wegzukriegen, haben wir die vier regulierenden Prinzipien, aber auch die Prinzipien des spirituellen Lebens. Rechtzeitig aufstehen, zu chanten mit großer Konzentration und frei von den zehn Vergehen. Wir schauen auf Krishna, wir dienen den Deities, wir tun etwas, um Krishna zu dienen und so weiter. Und dann geht dieser Rost wieder weg. Manchmal ist das, haften wir so an unserem Rost, ne? Wenn der Rost weggeht. Oh no, no! Nicht so viel Schruppen, Krishna, bitte. Nicht so viel am Rost machen. Ich habe das so an meinem Rost. Ich sehe schick aus mit meinem Rost. So kann ich in der Welt der Menschen bestehen.
Wir haben die Geschichte gehört vom spirituellen Meister, der aus dem Topf heraus spricht. Also ich muss sagen, diese Lecture hat mir wirklich sehr viel gegeben. Es war eines der besten Sachen, die ich gehört habe, seit einer langen Zeit eigentlich. Und wie der Schüler aus dem Topf seinen geistigen Meister gehört hat, so muss ich sagen, also hat tatsächlich Krishna zu mir auch gesprochen, Srila Prabhupada, durch Satchinanda Maharaj heute Abend. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank.
Danke. Ich muss wirklich dazu sagen, ich bin sehr dankbar, aber ich habe zu Prito gesagt, hoffentlich kann ich die Leute heute erreichen. Das ist nicht so einfach, wenn man kommt von irgendwo und man hat so den Wunsch, irgendetwas mitzuteilen, aber man muss die Sprache finden und dann ist man sehr, ich bin ein großer Dummkopf, ich bin immer sehr angewiesen auf die Inspiration von von Prabhupada und von Krishna. Das ist mir sehr, sehr klar. Also wird mir mehr und mehr klar, diese, wisst ihr, im spirituellen Leben, diese, dass man einfach weiß, ach, ich bin also wirklich sehr, sehr gefallen, aber ich möchte unbedingt aufgenommen werden und ein bisschen Dienst tun. Hare Krishna, vielen Dank für deine Ermutigung, Prabhupada.